Ich freue mich, heute bei euch zu sein und ich darf ganz liebe Grüße von euren Geschwistern aus der Nachbarschaft bringen, aus der ECG Hannover. Wie Alex bereits gesagt hat, mein Name ist Julian Eckert. Ich habe meine Frau Aileen mitgebracht und wir sind heute zu dritt, wie ihr später sehen werdet. Der Kleine ist noch nicht da, aber er wird kommen. Das passt auch zum Thema, was ich heute für euch mitgebracht habe. Ich darf heute hier sein. Ich bin seit letzten Dezember Pastor drüben in der Gemeinde und freue mich über die Einladung, euch kennenlernen zu dürfen. Ein paar von euch kenne ich aus der Gemeindebibelschule. Herzliche Einladung, seid herzlich willkommen, kommt immer gerne dazu. Ich habe euch zu Beginn der Predigt ein Bild mitgebracht. Muss ich das noch anmachen? Nein. Ja, sehr gut. Was seht ihr? Ratet doch einfach mal. Richtig, ich habe es nicht gehört. Das ist eine Straßenbahn. Ja, sehr gut. So. Habe ich was falsch gemacht? Nee, jetzt. Ja, sehr gut. Eine Straßenbahn. Warum zeige ich euch eine Straßenbahn? Ich wollte euch mit diesem Bild auf mein ganz persönliches Problem hinweisen. Ich möchte euch heute von einem sehr einschneidenden Erlebnis aus meinem Leben berichten. Mein Problem, das ist mir zum ersten Mal aufgefallen, da war ich so 12, 13 Jahre alt und ich saß im Unterricht und der Lehrer hat vorne, ich weiß nicht mehr welches Fach es war, aber hat vorne an die Tafel was geschrieben und ich saß hin und ich dachte mir, das kann ich irgendwie gar nicht erkennen, was er da macht. Und auch privat merkte ich saß in der Küche auf meinem Platz und wenn mich jemand fragt, wie spät es ist und ich auf die Uhr gucken musste, guckte ich drauf und sagte, das kann ich dir gar nicht sagen, das kann ich gar nicht sehen. Und wie es kommen musste, meine Mutter ging mit mir zu einem Spezialisten, er bestätigte die Diagnose. Könnt ihr erraten, was mein Problem ist? Augen, ja, sehr richtig, ja. Ich bin kurzsichtig. Das ist mein Problem. Das bedeutet, ich kann Dinge, die nah an mir dran sind, die kann ich gut sehen. Das Pult hier, die ersten Reihen noch. Ihr da hinten, ich weiß nicht, wer ihr seid. Ich habe keine Ahnung, wie ihr aussieht. Ihr könntet wahrscheinlich alle fehlen, ich wüsste es nicht mal. Ich bin kurzsichtig. Und Kurzsichtigkeit ist ein richtiges Problem. Kann unbedeutendes Problem werden, wenn ich zum Beispiel vorne stehe und spreche und die Technik möchte mir was mitteilen, die Jungs, die da oben sitzen, ich könnte es nicht erkennen. Es kann aber auch gefährlich werden. Wenn wir zum Beispiel an den Straßenverkehr denken und ich den Fußgänger erst einen Meter hinter mir sehe, dann ist das problematisch. Ich möchte heute mit euch über Kurzsichtigkeit sprechen. Und zwar, ich möchte mit euch in die Bibel hineinschauen und gucken, was sagt die Bibel über Kurzsichtigkeit. Das Thema oder beziehungsweise Kurzsichtigkeit kann nicht nur im Blick auf unsere Sehweite nämlich zum Problem werden, sondern auch in geistiger Hinsicht. Das Thema heute habe ich überschrieben mit den Worten die Wiederkunft Jesu, Hoffnung auf lange Sicht. Ich möchte heute mit euch gemeinsam schauen, was die Bibel über die Wiederkunft Jesu sagt. Und wie der Blick auf diese Wiederkunft Jesu, wie das mein Leben und hoffentlich auch euer Leben schon heute verändert. Wie das uns einen neuen Blick auf unser Leben schenkt. Dazu möchte ich mit euch einen Text lesen aus dem Neuen Testament. Ihr könnt schon mal aufschlagen aus dem Hebräerbrief. Und dann möchte ich mit euch gemeinsam einen Mann aus dem Alten Testament anschauen als Veranschaulichung dafür. Den Text, den ich heute mit euch lesen möchte, der steht in Hebräer 10, die Verse 32 bis 39. Wenn du keine Bibel dabei hast, mach dir keine Sorgen, ich habe dir was mitgebracht. Ich lese. Erinnert euch aber an die früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wurdet, viel Kampf erduldet habt, der mit Leiden verbunden war. Da ihr teils selbst Schmähungen und Bedrängnis öffentlich preisgeben wart, teils mit denen Gemeinschaft hattet, die so behandelt wurden. Denn ihr hattet Mitleid mit mir in meinen Ketten bewiesen und den Raub eurer Güter mit Freude hingenommen, weil ihr euch selbst gewiss seid, dass ihr ein besseres und bleibendes Gut in den Himmeln besitzt. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Denn noch eine kleine, ganz kleine Weile, dann wird der kommen, der kommen soll, und er wird nicht auf sich warten lassen. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Doch, wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seelen. Der Hebräerbrief ist an gläubige Menschen geschrieben, die in äußerst schwierigen Umständen stecken. Sie muss aufgrund ihres Glaubens an Jesus Schwierigkeiten erdulden. Und in dem Text lesen wir das. Wir lesen von Leid, wir lesen von Kampf. Und aufgrund dieses Kampfes führt dazu, und die damit verbundenen Leiden, die führen dazu, dass Gläubige sich dazu entschlossen haben und gesagt haben, ich möchte meinen Glauben an Jesus Christus niederlegen und zurück zum Judentum gehen. Und der Hebräerbrief ist eine Reaktion auf diese Situation, auf dieses Verlassen der Gläubigen, die zurückkehren wollen zum Judentum. Und um dem entgegenzuwirken, macht der Hebräerbriefschreiber deutlich, seinen Lesern deutlich, wer Christus ist. Christus ist größer. Er ist größer als die Engel, er ist größer als die Hohepriester, er ist größer als die Opfer. Und er will ihnen damit deutlich machen, dass egal wo sie hingehen, also von Jesus Christus, egal wo sie hingehen, wo sie zurückgehen wollen, es gibt nichts. Sie können es mit Engeln versuchen, Christus ist größer. Sie können es mit Opfern versuchen, Christus ist größer. Sie können zum Hohepriester gehen und sagen, ey, hoffentlich finde ich da Hilfe. Der Hebräerbriefschreiber sagt, Christus ist größer. Und weil das so ist, weil Christus so groß ist, ist er auch der Einzige, der einen echten Zugang zu Gott schaffen kann. Die Opfer können es nicht, die Priester können es nicht und auch die Engel können es nicht, sondern Christus allein. Und das macht ihn so besonders und über alle Maßen größer. Und deshalb lautet der Zuruf des Hebräerbriefschreibers an seine Leser, haltet fest. Haltet fest, lasst den Glauben nicht los, sondern haltet fest. Unser Text ist der Hebräerbrief in Kurzform. Wir finden genau diese Aspekte wieder. Menschen, die den Glauben verlassen wollen, der Aufruf, am Glauben festzuhalten. Und ich möchte mit euch gemeinsam eintauchen in die ersten vier Verse, die Verse 32 und 36. Und ich habe diese Verse mit den Worten überschrieben, Kurzsichtigkeit. Der Schreiber beginnt in Vers 32 mit einem Aufruf zur Rückbesinnung. Es gab einen Tag, an dem die Empfänger des Briefes erleuchtet worden sind, was ein anderer Ausdruck dafür ist, sie sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und nach diesem Tag hat sich das Leben der Gläubigen verändert. Kampf, Leid, Not kam auf sie zu. Und das Spannende ist, dass selbst als ihre Güter weggenommen wurden, haben sie ihre Freude nicht verloren, sondern er sagt ihnen, all das, das habt ihr mit Freude ertragen. Warum? Ja, weil sie sich gewiss waren, oder weil sie sich gewiss waren, dass sie ein besseres und ein bleibendes Gut im Himmel hatten. Sie haben weiter gesehen als ihre derzeitige Situation. Eigentlich ein sehr gutes Zeugnis, oder? Und trotzdem muss der Hebräerbriefschreiber seine Adressaten daran erinnern. Er sagt, das waren eure früheren Tage. Und jetzt hat sich etwas verändert. Was? Er sagt ihr, sie stehen kurz davor, ihre Zuversicht wegzuwerfen. Sie wollen ihre Zuversicht wegwerfen und er sagt ihnen, haltet fest. Warum ist das so? Die Umstände, die haben sich nicht geändert. Leid und Verfolgung ist nach wie vor da, genauso wie vorher. Die Schwierigkeiten sind die gleichen. Sie werden immer noch verfolgt, sie werden immer noch bedrängt. Und der Schreiber macht deutlich, dass sich das auch nicht ändern wird. Was hat sich geändert? Die Antwort, die finden wir in Vers 34, weil ihr euch selbst gewiss seid, dass ein besseres, ein bleibendes Gut auf euch wartet. Mit anderen Worten, sie haben ihre Sichtweise verändert. Sie haben vorher weiter gesehen als ihre derzeitige Situation und konnten deshalb ihre Situation auch mit Freude ertragen. Sie haben jetzt nicht mehr diese lange Sicht, sondern sie nehmen das in den Fokus, was direkt vor ihnen liegt. Und das Spannende ist, dass sich dieses Muster Menschen, die zum Glauben gekommen sind, dass das wiederkehrend ist. Menschen kommen zum Glauben an Jesus Christus und sie sind voller Freude und Elan. Sie haben Zuversicht, sie haben Hoffnung, sie sind dabei, sie strotzen richtig vor Energie und auf einmal kommen Nöte und Sorgen des Alltags. Und man merkt, boah, ich verliere meine Zuversicht, ich verliere meine Hoffnung, wenn mich der Alltag einholt, wenn mich mein Job einholt, wenn mich Probleme mit meinen Kindern einholen, ich verliere meine Zuversicht, ich verliere meine Hoffnung. Und auch ich habe diese Tendenz. Das Spannende ist ja, in Deutschland müssen wir keine Verfolgung erdulden, wie es die Hebräerbriefadressaten tun. Zumindest musste ich das noch nie. Wir müssen auch keine körperliche Bedrängnis erdulden oder andere Dinge. Und dennoch passiert es, dass wir hier in Deutschland kurzsichtig werden. und diese Zuversicht und Hoffnung über Bord werfen. Eine Sache, die mich persönlich immer wieder kurzsichtig werden lässt, ist das Thema Finanzen. Alle paar Wochen ist ein bisschen übertrieben, aber so alle 2-3 Monate, wenn ich meine Sparkassen-App dann mal öffne und drauf gucke, schlage ich die Hände über den Kopf zusammen und sage, eieiei, wie soll das alles gut gehen? Wie soll ich damit meine Familie versorgen? Wie soll ich damit zurechtkommen? Wie kriege ich das alles hin? Und dann fängt das ganze Hamsterrad an. Das dauert meistens so einen Tag, dass mich das beschäftigt und dass ich damit so zu kämpfen habe. Und dann denke ich immer, okay, muss ich Schule machen? Muss ich vielleicht einen besseren Job mir irgendwie ergattern? Muss ich, weiß ich nicht, gibt es Aktien, in die ich anlegen kann? Kann ich jemanden fragen? Wo kann ich sowas finden? Gibt es andere Möglichkeiten? Vielleicht geht's, brauche ich vielleicht einen zweiten Job? Und ich merke, wie all diese Dinge mich einholen und wie mich das beschäftigt. Und all das lähmt mich sehr dolle in meinem Alltag. Warum? Weil ich Weitsicht verliere und meine Gedanken nur um dieses Thema kreisen. Das führt nicht direkt dazu, dass ich meinen Glauben an Jesus Christus niederlege. Aber dadurch, dass ich mir diese Gedanken im Thema Finanzen mache, zeige ich ja, dass ich Christus in dieser Hinsicht nicht vertraue. Und das ist ja nichts anderes, als dass ich sage, Herr, ich glaube nicht, dass du mich in dieser Hinsicht versorgst. Und das wirklich Spannende an dieser ganzen Sache ist, dass diese Sorge ja völlig unberechtigt ist. Ihr müsst euch keine Sorgen um mich machen, mir geht's sehr gut. Ich habe mehr, als ich brauche. Ich habe mehr, als ich ausgeben kann, ist vielleicht schlecht gesagt, aber ich habe alles, was ich brauche. Ich muss mir keine Sorgen machen. Aber das ist das Spannende, dass wenn wir kurzsichtig werden, dann verlieren Dinge ihre Perspektive. Auf einmal sind die Dinge, die vor mir sind, wirken so unendlich groß. Und das Problem, das vor mir liegt, das wird so unendlich groß. Warum? Ja, weil ich kurzsichtig bin. Ich kann das Problem gar nicht mehr richtig einordnen. Ich verliere Zuversicht und ich verliere Hoffnung, weil ich kurzsichtig bin. Es mag sein, dass du dich in diesem ganzen Thema Finanzen, dass das vielleicht etwas ist, wo du dich wiederfindest, was du sagst, ja, das kenne ich aus meinem Leben. Vielleicht ist bei dir unsere derzeitige politische Lage, die dich kurzsichtig werden lässt. Wir haben jetzt eine neue Bundesregierung und wenn man so reinhört, ja, gesellschaftliche Spaltung, keiner weiß, wie es weitergeht, was passiert jetzt als nächstes. Und man merkt richtig, ey, das beschäftigt mich als Mensch. Ich lebe hier in Deutschland, das beschäftigt mich. Und meine Gedanken kreisen darum. Und vielleicht wirst du kurzsichtig, wenn es um das ganze Thema Politik geht. Ich fand einen Moment in den letzten paar Jahren, wo man das so gut beobachten konnte, was Kurzsichtigkeit mit Menschen macht, war die ganze Zeit während Corona. Auf einmal kommt diese Krankheit ins Leben der Menschen und alles dreht sich darum. Nichts anderes gibt es mehr, sondern alles dreht sich um diesen einen Gedanken, wie komme ich an diesem Virus vorbei? Wie kann ich mich schützen? Wie kann ich andere schützen? Was muss ich tun, damit mich diese Krankheit nicht zugrunde richtet? Und man war bereit, alles zu opfern, soziale Kontakte, andere gesundheitliche Vorteile, die man vielleicht hat, Gemeinschaft, alles war egal, nur dieses eine Ding zählt, wie komme ich daran vorbei? Und wir merken, hey, Kurzsichtigkeit hat Auswirkungen auf mein ganz persönliches Leben. Und vielleicht sind es bei dir andere Dinge, die dich kurzsichtig werden lassen. Wie begegnet der Schreiber seinen Adressaten? Wie hilft er ihnen, mit dieser Kurzsichtigkeit umzugehen? Die Antwort finden wir in Vers 37. Denn noch eine Weile, eine ganz kurze Weile, dann wird der kommen, der kommen soll, und er wird nicht auf sich warten lassen. Wisst ihr, was Menschen mit Kurzsichtigkeit hilft?
Der Blick auf das Ganze.
Der Blick auf das Ganze. Ich meine jetzt mit der Diagnose Kurzsichtigkeit. Mit meinen Augen. Was hilft mir? Du hast es auch. Eine Brille. Richtig. Ich habe hier mal meine mitgebracht. So seht ihr alle aus. Jetzt weiß ich auch, wer da hinten sitzt. Jetzt könnt ihr nicht mehr weglaufen. Eine Brille. Eine Brille hilft bei Kurzsichtigkeit. Eine Brille ist an den Gläsern so geschliffen, dass sie den Defizit, den ich in meinen Augen habe, dass sie den ausgleicht und ich kann sehen. Damit ist mir möglich, wieder Gefahren zu erkennen. Ich kann Schilder sehen, ich kann die Uhr lesen, die Jungs von der Technik oben kann ich jetzt sehen. Eine Brille hilft mir in meiner Kurzsichtigkeit. Sie hilft mir, diese zu überwinden. Das, was weiter Entfernung ist, das ist mir nicht mehr unbekannt. Ich kann es sehen. Der Schreiber macht etwas Ähnliches mit den Gläubigen damals. Er setzt ihnen eine Brille auf, durch die sie ihre Situation sehen sollen. Und diese Brille heißt Jesus kommt wieder. Und der Schreiber hilft den Gläubigen dabei, weiterzusehen als ihre derzeitige Situation. Weiterzusehen als das, was vor ihnen liegt, indem er ihnen diese Brille aufsetzt. Ja, ihr leidet jetzt Verfolgung, jetzt in diesem Moment. Weißt du was? Christus kommt wieder. Du hast jetzt Probleme, jetzt bist du in Bedrängnis, jetzt seid ihr in Bedrängnis. Jesus kommt wieder. Eure Güter werden euch jetzt entwendet. Jesus kommt wieder. Und er zeigt ihnen auf, was mit dieser Wiederkunft Jesu verbunden ist. An vier Stellen tut er das. Er sagt ihnen, ey, es wartet ein besseres, ein bleibendes Gut auf euch im Himmel. Eine große Belohnung, eine Verheißung. Es wartet die Errettung eurer Seelen. All die Dinge, die sie jetzt kurzzeitig bedrängen, all diese Bedrängnis, die sie haben und diese Belastung, die sie haben, sie werden verpuffen, wenn Jesus wiederkommt. Sie verlieren ihren Schrecken und ihre Kraft, wenn sie auf das Ende schauen. Denn wenn Jesus wiederkommt, dann wird alles richtiggestellt werden. Versteht mich bitte richtig, das bedeutet nicht, dass wenn wir zu Jesus Christus kommen oder wenn wir das sehen, dass alle unsere Probleme weg sind. Probleme werden in unserem Leben bleiben. Und ich möchte das auch nicht kleinreden. In unserem Leben werden wir mit Herausforderungen konfrontiert sein. Geliebte Menschen, die wir verlieren, Situationen, die uns über den Kopf wachsen, die Kinder, die uns herausfordern, der Ehepartner, der Beruf, vielleicht wirst du gekündigt, Krankheit, Scheidung, all diese Dinge, die können uns treffen. Und Jesus weiß darum. Und wisst ihr, genau das ist der Grund, warum er uns diese Brille mitgibt. Im Hebräerbrief wird Jesus als der barmherzige Hohepriester beschrieben. Er weiß, wie es uns geht. Er kennt uns. Er hat all diese Dinge auch mitgemacht. Und weil er das weiß, weil er weiß, dass diese Dinge kommen werden, weil er weiß, dass Leid und Not kommen werden, deshalb gibt er uns diese Brille mit. Wir müssen nicht mehr zerbrechen. Wir müssen daran nicht zugrunde gehen. Jesus kommt wieder. Ist das nicht wunderbar? Wir dürfen trauern. Das Leben, das darf hart sein, das darf schwer sein, aber wir müssen nicht mehr daran zerbrechen. Und diese Sichtweise auf das Leben, Jesus kommt wieder, die ändert alles. Der Schreiber zitiert hier einen Vers aus Habakuk, der Gerechte wird aus Glauben leben. Diese neue Sichtweise bringt Leben mit sich. Die Gewissheit, Jesus kommt wieder, das bringt Leben mit sich. Und zwar Leben in doppelter Hinsicht. Die Bibel bezeugt uns, dass diejenigen, die an Jesus Christus glauben, dass wenn sie eines Tages hier auf dieser Erde die Augen zumachen, sie in der Ewigkeit wieder öffnen werden und mit Christus leben werden. Das bezeichnen wir als ewiges Leben oder als den Himmel. Derjenige, der glaubt, bekommt aber nicht nur ein himmlisches Leben, ein ewiges Leben, wenn er stirbt, sondern er darf jetzt schon ein anderes Leben, ein neues Leben leben. Und lass mir dir, ich möchte dir das wirklich ans Herz legen, das ewige Leben beginnt nicht mit dem Tod. Das ewige Leben beginnt mit dem Moment, in dem ich Jesus Christus als meinen Herrn und Erlöser annehme. Die Lasten und Sorgen und Nöte dieser Welt, die müssen mich nicht mehr bedrücken. Sondern wir dürfen befreit leben, weil sich unser Blickwinkel geändert hat. Wir haben eine Brille bekommen, durch die wir das Leben und das, was um uns herum passiert ist, sehen dürfen. Wir bekommen eine neue Perspektive. Jesus kommt wieder. Und das Spannende ist, dass auch wenn das Problem der Adressaten anders sind als unsere, wir haben, wie gesagt, keine Verfolgung, auch wenn unsere Probleme anders sind, so hat sich die Brille nicht geändert. Und auch die Kraft dieser Brille hat sich nicht geändert. Ich kann mich sehr gut an den Moment erinnern, wo ich meine Brille bekommen habe. Ich bin mit meiner Mama zum Optiker gefahren und ich bin dort hineingegangen und ich war blind und ich bin sehend geworden. Ich habe diese Brille in die Hände bekommen und ich bin rausgegangen am Langforter Platz in Langenhagen und ich stand dort und ich habe mich so umgeschaut. Ja, okay. Und dann habe ich die Brille aufgesetzt und dann dachte ich, meine Güte, Bäume haben ja Blätter. Das ist ja unglaublich. Was ich alles sehen konnte auf einmal. Dinge, die mir vorher gar nicht bewusst waren. Da hängt ja Werbung. Da sind ja Schilder. Den Mensch da hinten, ich kann ihn erkennen. Mein Leben war mit der Brille sofort ein anderes. Ich konnte die Dinge in der Entfernung sehen, von denen ich vorher nicht gewusst hatte, dass es sie gibt. Das Spannende ist, dass es Brillen seit dem 13. Jahrhundert gibt. Und das Prinzip einer Brille, das hat sich seitdem nicht wirklich verändert. Brillen verändern wie seit dem 13. Jahrhundert bis heute hin das Leben von Menschen. Und die Brille, die der Schreiber uns hiermit gibt, diese geistige Brille, die hat sich auch nicht verändert. Und auch diese Kraft der Brille hat sich nicht verändert. Und das sehen wir, wenn wir uns einen Mann aus dem Alten Testament anschauen. Und das möchte ich mit euch gemeinsam tun. Dieser Mann, der heißt Habakuk. Und von ihm stammt das Zitat, der Gerechte wird aus Glauben leben. Habakuk war ein Prophet aus dem Alten Testament und er durchlebt etwas Ähnliches wie die Hebräerbriefadressaten. Er lebte in Jerusalem, kurz bevor die Stadt von Babylon eingenommen wurde. Und es waren wirklich desaströse Zustände. Wenn wir uns die kleinen Propheten anschauen, wir sehen soziale Ungerechtigkeit. Micha beschreibt, dass nicht mal Eltern mit ihren Kindern vertrauen konnten, dass Mann und Frau sich nicht eins waren, sondern der Redlichste unter ihnen war wie eine Dornenhecke. Das ist die Beschreibung, die uns die Bibel mitgibt. Und jeder handelte gegen jeden und es muss wirklich hart gewesen sein. Und in dieser Zeit lebt Habakuk. Und Habakuk sieht die Ungerechtigkeit um ihn herum und er kommt zu Gott und er ruft zu ihm in einer Art und Weise, wie ich es, glaube ich, ja in der Bibel nicht wiederfinde. Ich möchte mit euch gemeinsam die Verse 2 bis 4 lesen. Dort sagt Habakuk zu Gott, wie lange, o Herr, rufe ich schon, ohne dass du hörst? Ich schreie zu dir wegen des Unrechts und du hilfst nicht. Warum lässt du mich Bosheit sehen und schaust dem Unheil zu? Bedrückung und Gewalttat werden vor meinen Augen begangen, es entsteht Streit und Zank erhebt sich. Darum wird das Gesetz kraftlos und das Recht bricht nicht mehr durch, denn der Gottlose bedrängt den Gerechten von allen Seiten. Darum kommt das Urteil verkehrt heraus. Habakuk schreit zu Gott in einem aufrichtigen Zweifel. Habakuk sieht seine derzeitige Situation. Habakuk sieht seine Ungerechtigkeit und er wird kurzsichtig und er beginnt an Gott zu zweifeln. Und das Spannende ist, bei allen kleinen Propheten ist es so, dass Gott zuerst auf die kleinen Propheten zugeht. Habakuk ist derjenige, der Gott zuerst anspricht. Und Gott sieht seinen Zweifel und er antwortet ihm. Und er sagt, Habakuk, ich sehe das. Ich sehe das Handeln meines Volkes und ich werde sie dafür zur Rechenschaft ziehen. Ich werde sie bestrafen, denn ich werde Babylon schicken und ich werde mein Volk durch sie richten. Und Habakuk hört das und sagt, Herr, was soll das denn jetzt? Was ist denn das jetzt? Das ist ja noch viel schlimmer. Die Babylonier, die sind ja noch so viel ungerechter als wir. Wie kannst du die schicken, um dein Volk zu bestrafen? Was ist denn das? Und Habakuk verzweifelt an dieser Antwort Gottes, als er ihm nur ein Stückchen weiter schauen lässt. Und Habakuk sagt, Herr, ich will noch mal auf eine Antwort von dir warten. Und Gott sagt, okay, ich antworte dir nochmal. Und das ist unser Vers 2, Vers 4 in Habakuk. Dort sagt Gott zu Habakuk, Habakuk, ich gebe dir Hoffnung mit, denn der Gerechte, er wird aus Glauben leben. Und das ist deshalb so, und das zeigt Gott Habakuk im restlichen Verlauf des Buches, weil Gott eines Tages wiederkommen wird und Gerechtigkeit schaffen wird. Mit anderen Worten, Jesus kommt wieder. Und das zeigt Gott Habakuk. Habakuk, ich werde eines Tages wiederkommen und ich werde Gerechtigkeit schaffen. Das siehst du jetzt noch nicht. Aber es wird passieren. Und die Antwort Habakuks, oder die Antwort Gottes, die macht etwas mit Habakuk. Und also für mich sind das so schöne Verse, die Habakuk hier ausspricht. Habakuk spricht zum Ende des Buches in 3, in Versen 16 bis 19. Dort sagt er, nachdem Gott sich ihm offenbart hat und gesagt hat, dass er das alles tun wird, sagt er, ich zittere am ganzen Leib, als ich es hörte. Ich vernahm den Lärm und schrie. Der Schrecken fuhr mir in die Glieder und meine Knie wurden weich. Nun warte ich auf den Tag der Bedrängnis für das Volk, das jetzt gegen uns zieht. Zwar blüht der Feigenbaum nicht, der Weinstock bringt keinen Ertrag. Der Ölbaum hat keine Oliven, die Kornfelder keine Frucht. Aus den Pferchen sind die Schafe verschwunden, kein Rind steht mehr in den Ställen. Dennoch will ich jubeln über Jahwe, will mich freuen über den Gott meines Heils, denn Jahwe, der Herr, ist meine Kraft. Er macht meine Füße schnell wie Gazellen, lässt mich sicher die Berge beschreiten, zum Vorsingen mit dem Saiteninstrument. Habakuks Leben hat sich, was die äußeren Umstände betrifft, nicht verändert. Er ist immer noch in der genau gleichen Situation. In Jerusalem oder in Israel herrscht immer noch Ungerechtigkeit. Und trotzdem spricht er diese Worte aus, kann er diese Worte aussprechen. Wir können diese Veränderung bei ihm beobachten durch das Buch hindurch. Es sind nur 3 Kapitel und ich lade dich ein, lies das zu Hause, es ist wirklich spannend. Von jemandem, der kurzsichtig war und nur die Probleme vor ihm gesehen hat, was ihn hoffnungslos und mutlos hat werden lassen und wodurch der Glaube an Gott in Frage gestellt wurde, wird Habakuk zu jemandem, der weitersieht, der das Ende in den Fokus stellt und der deshalb neue Hoffnung schöpft und aufleben kann. Er darf durch seinen Glauben leben. Nicht durch die Umstände getrieben werden, sondern wirklich leben, weil er weiß, dass sein Gott am Ende alles richtig stellen wird. Er hat eine neue Perspektive. Und dasselbe sagt der Hebräerbriefschreiber in seinen letzten Versen, dass wir als diejenigen, die daran glauben, dass Jesus wiederkommt, dass wir nicht zu denen gehören, die Angst haben müssen. Wir müssen nicht feige zurückweichen, sondern wir dürfen durch den Glauben Errettung und echtes Leben erfahren. Das Leben ist für uns nicht verschwommen. Wir sind nicht kurzsichtig. Wir sehen es klar. Und deshalb sind wir nicht feige und weichen zurück, sondern wir dürfen im Glauben vorangehen. Und wisst ihr, damit darf Habakuk und auch die Gläubigen des Hebräerbriefs ein Vorbild für uns sein, wenn wir durch dieses Jahr 2025 gehen. Auch das Jahr 2025 wird uns viele Dinge darreichen, die uns dazu einladen, kurzsichtig zu werden. Wie gesagt, wir haben eine neue Bundesregierung, wir haben die amerikanische Regierung, wir haben China, um diese politischen Dinge mal abzugrasen. Wir haben den gefährdeten Wohlstand in Deutschland, die Automobilindustrie kriselt. Keiner weiß so richtig, wohin. Wir haben gesellschaftliche Spaltungen. Und all diese Dinge, die laden uns ein, im Jahr 2025 kurzsichtig zu werden. Und all diese Dinge, die darfst du mit einem Satz richtig einordnen. Jesus kommt wieder. Ich muss daran nicht zerbrechen. Ich muss meine Hoffnung nicht verlieren, sondern ich darf Zuversicht schöpfen aus diesen Worten, Jesus kommt wieder. Und vielleicht ist es so, dass nicht äußere Umstände sich groß ändern, sondern vielleicht dein ganz persönliches Leben wirklich in 2025 auf den Kopf gestellt wird. Es kann sein, dass du gekündigt wirst, dass Beziehungen zerbrechen, in denen du stehst, wo du jetzt glaubst, ey, die sind fest. Es kann sein, dass du in finanzielle Schieflage gerätst. Streit kann sich breit machen in deinem Leben. Und all diese Dinge werden dich einladen, kurzsichtig zu werden und nur das zu sehen, was vor dir liegt. Aber das musst du nicht. Du darfst all diese Dinge mit einem Satz richtig einordnen. Jesus kommt wieder. Diese Dinge, die müssen dir die Hoffnung und Freude nicht nehmen. Richte deinen Blick auf das, was wichtig ist und zieh diese Brille an. Jesus kommt wieder. Du darfst eine neue Perspektive einnehmen. Du darfst Ruhe und Frieden in dieser Hoffnung, in dieser Zuversicht finden. Ich möchte dich zum Ende dieser Predigt zu etwas einladen. Nämlich, jemand zu sein, der die Brille des Glaubens trägt. Wisst ihr, was das Spannende an einer Brille ist? Oder wisst ihr, wie man eine Brille benutzt? Nicht, indem man sie auf dem Nachttisch liegen lässt. Eine Brille muss getragen werden. Probleme und Sorgen, direkt vor mir. Jesus kommt wieder. Angst und Zweifel, direkt vor mir. Jesus kommt wieder. Und wisst ihr, was das Spannende ist? So schnell wie der negative Effekt einsetzt, wenn ich diese Brille absetze, so schnell kommt der positive zurück. Und genau dazu möchte ich einladen in dieser Woche, jemand zu sein, der die Brille des Glaubens trägt. Und wenn du in dieser Woche Menschen siehst oder Menschen begegnest, die eine Brille tragen, und du wirst einigen begegnen, dann lass dir diesen Satz im Gedächtnis wiederhallen. Jesus kommt wieder. Und wenn jemand dir gegenüber sitzt und eine Brille trägt, dann ruf dir das ins Gedächtnis. Jesus kommt wieder. Amen. Amen. Jesus kommt wieder. Ich möchte euch einladen, zum Schluss zu beten, und ich würde mich freuen, wenn ihr dazu aufsteht. Ja, Herr, danke, dass wir Zuversicht und Hoffnung in dir finden dürfen. Danke, dass wir echtes Leben finden dürfen, wenn wir zu dir kommen. Danke, dass wir diese ewige Hoffnung haben, du kommst eines Tages wieder. Herr, und wir freuen uns auf diesen Tag, wenn du wiederkommst. Danke, dass du uns jetzt schon Leben schenkst, dass wir die Dinge, die uns begegnen, ob es Ängste, Nöte und Zweifel sind, und das wird kommen, Herr. Danke, dass wir die jetzt schon richtig einordnen dürfen. Danke, dass wir daran nicht zugrunde gehen müssen, sondern dass wir Hoffnung schöpfen dürfen, dass wir ja Freude darin finden dürfen, weil wir wissen, du kommst eines Tages wieder. Danke, dass du ein Gott bist, der eine große Belohnung für uns bereithält. Darauf vertrauen wir und darauf hoffen wir. Herr, wir glauben an dich und wir freuen uns auf diesen Tag. Maranatha, Jesus, komme bald. Amen. Amen.